So, und wir sind live zurück in der Wüstenwelle. Und bei uns im Studio sind zu Gast die Tonne. Ganz herzlich willkommen und Dankeschön, dass ihr da seid. Hallo, und zwar, das sind heute die Chrissy Tausanes, Schauspielerin. Das ist Karin Schulze, du bist Dramaturgin, und Jana Riedel. Und du machst pädagogische Überwachung. Habe ich es richtig gesagt? Nee, ne? Pädagogische Überwachung ist immer gut. Und jetzt habe ich auch nachträglich eure Mikros eingeschaltet. Also nochmal Hallo an dieser
Hallo.
Wir sind heute nur zu zweit im Studio, die Magdalena und ich, weil der Chef nicht da ist. Das heißt, jetzt können wir die Mäuse auf dem Tisch tanzen lassen. Und es hat dazu geführt. Ja, Magdalena, ich muss dich auspeitschen hiermit. Du hast nämlich einen ganz tollen Veranstaltungstipp vorher nicht gefunden. Nämlich
was habe ich vergessen? Mhm,
du hast vergessen, am Samstag das Programm von Chrissy Tausanes anzukündigen in der Tonne. So sieht's aus. Das Wichtigste, nämlich für diesen Samstag.
Ja, oh nein.
Ja,
sträflich.
Ja, das gibt 10 Cent in die Kaffeekasse. Und zwar Chrissy Tausanes spielt.
Da profitiere ich ja auch davon, von daher.
Ja. Chrissy.
Gerne doch.
Chrissy Tausanes spielt jetzt am Samstag in der Tonne in Reutlingen, quasi im Spitalhof, das Programm Oh, Neurosen aus Athen. Magst du irgendwas dazu sagen, Chrissy?
Ja, ich glaube, ich muss es auch erklären. Also Oh, Neurosen aus Athen ist eine Mischung aus Comedy und Erzähltheater geworden. Und das ist ein Programm, in dem ich über meine griechische Familie und über meine deutsche Familie erzähle. Und ich versuche, ein bisschen zu erzählen, wie Mikro- und Makrokosmos sich angleichen, indem die griechische Krise oder das, was so das deutsch-griechische Missverständnis, so nenne ich das immer, ist, sich auch in meiner Familie zeigt. Und genau, da gibt es meinen griechischen Vater und seine Schwester auf der einen Seite und meine sehr preußische deutsche Familie auf der anderen. Genau, und
die begegnen sich halt. Das ist viel Konfliktpotenzial.
Ja, genau. Und ich habe vieles, was jetzt sich so in der Politik zeigt, habe ich im Kleinen tatsächlich schon als Kind so erlebt. Also ich habe mich als Kind schon gewundert, wie diese beiden Kulturen irgendwie zusammengehen sollen. Ja, also der Klassiker ist tatsächlich immer, dass dieses Blut ist dicker als Wassergefühl in griechischen Familien wirklich extrem verbreitet ist, ja, was wir in Deutschland ja einfach überhaupt nicht kennen. So. Und das steht einfach über allem und damit kann man auch alles immer rechtfertigen. Und das erklärt tatsächlich ganz viel. Und meine deutsche Mutter hat sich damit tatsächlich auch immer erklärt, warum es eben in Griechenland schnell zu Vetternwirtschaft kommt. Oder es ist ja auch tatsächlich, hat wirklich was damit zu tun. Und warum das für ein, ja, also zumindest so im Bewusstsein meiner griechischen Familie auch überhaupt nicht sträflich ist, sondern ganz normal. Und warum man beispielsweise auch, weil wir Deutschen eben immer so darauf schimpfen, ne, Griechen zahlen keine Steuern und so. Und was es aber für einen Griechen bedeutet, also so argumentiert auch meine griechische Familie immer, die eigentlich nur Besatzung kennt im kollektiven Gedächtnis und die alles, was sie abgeben muss, ja, im kollektiven Gedächtnis abgibt an einen Besatzer, ja, und nicht an etwas, was dem Gemeinwohl zur Verfügung steht. Das ist einfach immer was erstmal keinen großen Sinn macht oder wo man immer das Gefühl hat, ich weiß ja nicht, in welche Kanäle das gerät. Und ja, das ist ein anderes Gefühl, als wenn wir in Deutschland sagen, naja, gut, aber ich zahle in eine Gemeinschaft ein und irgendwann profitiere ich vielleicht auch davon.
Dieses Vertrauen gibt es halt dann da nicht.
Ja, dieses Vertrauen gibt es einfach wenig. Ja.
Vielleicht auch zu Recht ein Stück weit, ne? So im Moment
ja, zumindest. Ja, also in meiner griechischen Familie wird es tatsächlich oft so durch die Historie begründet. Und ich finde das eigentlich, wenn man sich da reinversetzt, ganz plausibel.
Das ist eigentlich fast zwingend logisch.
Ja, zumindest, dass es einem nicht geheuer ist, ja? Oder dass man denkt, ja, aber warum sollte ich das tun? Der Nachbar tut es auch nicht. Und man hat ja auch nicht so viel davon. Also.
Ja. Wie zeigt sich das im Kleinen, so in diesen familiären Strukturen? Weil du gemeint hast, du hast es sozusagen schon als Kind damals irgendwie das Gefühl dafür gehabt.
Also für meine Tante beispielsweise ist, meine Tante hat natürlich auch keine Krankenversicherung, das heißt, die zahlt alles selber.
Nee, echt?
Ja. Und wenn da irgendwo jemand aus dem Krankenhaus rauskommt und dem geht es hinterher schlechter als vorher, dann fragt sie natürlich erstmal, wie viel man denn in den Umschlag reingetan hätte. Also das kann man ja nur so erklären. Also für sie ist es ganz klar, dass alles mit Geld ja irgendwie zu machen ist. Ja, oder wenn es bei jemandem besonders gut gelungen ist, dann wird das auch seine Gründe haben. Also selbst da gibt es irgendwie ganz wenig Zutrauen in sowas wie, weiß ich auch nicht, Menschlichkeit oder dass es einen medizinischen Standard gibt vielleicht. Ja. Ganz schwierig. Oder es gab eben einmal auch die Situation, da war ich in Griechenland bei ihr und ich habe sie schon die ganze Nacht so jammern hören und irgendwann habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn? Dann bin ich zu ihr gegangen und dann hat sie wirklich gesagt, sie würde jetzt sterben. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich rufe jetzt den Notarzt. Nein, auf keinen Fall. Und dann habe ich gefragt, warum jetzt genau? Und der erste Grund war, meine Beine sind nicht rasiert. Der zweite war, ich weiß nicht, wo ich das Bargeld habe.
Nein.
Und dann habe ich gesagt, ja, dann beschreib es mir doch. Und ich gucke, ja, das wäre ganz oben im Schrank irgendwo zwischen irgendwelchen Plastikdecken. Und ja, gut, dann habe ich gesagt, gut, dann müsste das sterben vielleicht auf morgen, damit ich vorher...
Dann bitte sterben auf morgen, verstanden.
Ja, genau. Und wobei man natürlich sagen muss, meine griechische Familie benutzt dieses, das ist der schlimmste Tag meines Lebens, das kommt auch in meinem Programm immer wieder vor und dieses, ich sterbe jetzt, das ist fast zur Floskel geworden. Also das ist egal, ob man an der Schlange irgendwo besonders lange warten muss oder man eben wirklich Schmerzen hat, es ist immer der schlimmste Tag meines Lebens. So.
Super.
Das ist auch noch so ein eklatanter Unterschied, finde ich, zwischen
sehr viel griechisches Pathos dann, ja, vielleicht noch aus der antiken Tragödie.
Aber eben in den banalsten Situationen unter anderem.
Das klingt so, als ob der Impuls auch etwas autobiografisch war.
Definitiv, ja, eigentlich ausschließlich. Also auch die Pointen haben sich tatsächlich, ja, musste ich gar nicht mehr viel machen. Also die sind tatsächlich in den Gesprächen so entstanden.
Das ist ja traurig eigentlich.
Nein, ich finde es eigentlich eher lustig. Also bei mir in Dialogen habe ich oft echt danach gleich aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, das kann man sich gar nicht so ausdenken. Also ich beschreibe auf meinem Flyer auch, dass die griechische Seele sich für mein Gefühl immer so zwischen Größenwahn und Depression hin und her bewegt. Mhm. Also in so Extremen und so habe ich tatsächlich meinen Vater auch lange erlebt. Ne? Also das... Er immer gesagt hat, Angst, ich zittere nur, wenn ich meinen eigenen Namen höre, so auf der einen Seite und auf der anderen Seite eigentlich ein, ja, grundängstlicher Mensch und auch mit sehr wenig Vertrauen in irgendwas, eben genauso wie meine Tante, ja, wem sollte man denn vertrauen, außer der eigenen Sippe, so, und dazwischen bewegt sich das irgendwie.
Du hast ja auch den Begriff jetzt hier auf deinem Programmflyer, eine halbgriechische Tragödie, ne, ist dann auch so dieser Spannungsbogen vielleicht, ne?
Ja.
Zwischen Tragödie und
genau, so, wenn man drin steckt, ist es natürlich nie so besonders lustig, weil es eben auch für mein deutsches Bewusstsein, ich bin nun mal halt sehr deutsch sozialisiert, muss ich sagen, weil ich einfach in Deutschland aufgewachsen bin, und für mich oft einfach auch ganz unangenehme Situationen waren, ne, in die ich so geraten bin und ich dann gedacht habe, boah, ich möchte jetzt hier gerne verschwinden, aber es ist nun mal, weil ich so deutsch denke, ist mir das andere manchmal echt
noch
unangenehm.
Mehr aufgefallen auch.
Ja, ja. Also auch dieses, dass man überhaupt keine Skrupel hat, wenn ich in meiner griechischen Familie in der Taverne sitze, sich lauthals zu beschweren. Ja, eigentlich grundsätzlich schon mal im Voraus für alles. Ne? Also meine Tante bestellt, das dauert immer irgendwie 20 Minuten, weil sie
das
sagt ich dann
ja
nicht...
Das ja deutsch, oder?
Ja, das denkt man so, aber das empfinde ich überhaupt nicht so. Ein Deutscher hat tendenziell eher Angst, dumm aufzufallen oder sich zu blamieren. Und meine griechische Tante sitzt da und sagt nicht, ich möchte gerne das Moussaka, sondern sie sagt, das Moussaka ist sicher nicht frisch, ne? Ist sicher von vor 2 Tagen. So, in dem Duktus bestellt sie alles. Ja, so, dass der Kellner natürlich gezwungen ist, sich da 20 Minuten an dem Tisch aufzuhalten und alles zu rechtfertigen. Und dann bestellt sie alles mit so einer Miene, na, was soll man machen, bevor man verhungert? Dann kriegt sie es halt und im besten Fall schmeckt es ihr. Das ist aber schon wirklich sehr schwierig. Und wenn es ihr nicht schmeckt, ja, ne, also dann ist es halt, kann es ein unangenehmer Tavernenbesuch werden. Aber so erlebe ich das oft in griechischen Familien. Dass man erstmal davon ausgeht, wenn man Geld für irgendwas bezahlt, hat man auch einen Anspruch, also hat man einen sehr großen Anspruch, ja, auf alles Mögliche, vor allem auf Zeit mit dem Kellner.
Das ist ja super interessant. Ich dachte immer, das ist typisch deutsch. Ja. Aber ich finde es ja für mich selbst erleichternd, dass es Menschen gibt, die es noch schlimmer.
Also mein Vater hat auch immer, wenn ich gesagt habe, jetzt hör bitte auf, jetzt lass es. Oder er fragt mich, schmeckt es? Und ich sage, ja, dann gehen wir sofort zurück. Und dann sage ich, nee, ach, jetzt lass doch mal, nee, ach, so schlimm ist es gar nicht, lass mal, bevor er den Kellner ranruft. Und dann kam sofort, warum bist du ja immer so ängstlich, diese deutsche Angst, das geht mir so auf die Nerven. So, ne, oder wenn man Leute auf der Straße fragt nach einem Weg und ich sage, Papa, es ist doch, ich sehe das Gebäude jetzt schon. Und er sagt, warum hast du eigentlich immer so viel Angst, Leute zu fragen? Wo habt ihr eigentlich alle immer so viel Angst? So, und das empfinde ich wirklich als großen Unterschied.
Ist es für dich eigentlich als Schauspielerin erstmal, sage ich mal, ungewohnt oder schwierig gewesen, auf der Bühne, naja, ich möchte nicht sagen, dich selbst zu zeigen, weil man ja auf der Bühne nie, also komplett man selbst ist, ne? Aber du zeigst ja sehr viel von dir und von deiner Geschichte. Mhm. Und normalerweise in den Stücken spielst du ja eher sozusagen ein Gefäß, ne? Das die Stücke so zum Klingen bringt. Mhm. Ist es für dich ungewohnt gewesen, dein eigenes Stück zum Klingen zu bringen?
Ja, es ist ungewohnt, weil ich ja tatsächlich mehr über meine Familie als über mich erzähle, ne? Und da ist schon so eine Hemmschwelle, wo man denkt, trete ich eigentlich jemandem zu nahe? Dabei hatte ich eigentlich nie das Gefühl, ich stelle jemanden so extrem karikiert dar, weil es tatsächlich, die meisten Dialoge sind ja genau so passiert. Ich habe dann aber irgendwann mal meine Mutter, also oder meine Geschwister haben unsere Mutter gefragt, sag mal, ist das eigentlich okay für dich, dass das auf der Bühne stattfindet? Und dann hat sie nur gelacht und gesagt, ja wieso, das war doch so. Aber ich habe oft auch gedacht, ne, oh Gott, ja, ich weiß nicht. Und ich glaube, meine griechische Familie würde da keinen Spaß verstehen. Also die fände das, glaube ich, nicht witzig.
Ja, ja. Da hast du ja Glück, dass die es nicht verstehen.
Ja, und es gibt auch, es sind ganz oft Griechen in der Vorstellung. Also ich habe manchmal sehe ich so versteinerte Mienen bei einigen Griechen, wo ich nicht weiß. Ja. Und mit anderen rede ich und die sagen, nee, sie hätten sich da total gut wiedergefunden. Und genauso wäre das deutsch-griechische Verhältnis. Also genau diese Konflikte gibt es und diese Missverständnisse. Also es ist dann wahrscheinlich doch nicht so kulturell bedingt, sondern eher individuell, ob das jemand... ob da jemand lachen kann oder ob sich jemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber meine Hemmschwelle war wirklich eher dieses, dass ich gedacht habe, darf ich das eigentlich meiner Familie gegenüber? Mhm. Oder ist das irgendwie unfair? Mhm.
Finde ich aber grundsätzlich immer erstmal sehr spannend, wenn man selber auf der Bühne nicht weiß, ob man gerade wem auf den Schlips tritt oder ob die Leute lachen. Ich finde, genau dann hat man es geschafft, ne? Also wenn man auf diesem Grat entlang geht sozusagen, ne? Also das ist so ein ganz spannender Moment eigentlich, wenn man nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren werden. Das zeigt ja, dass da Konfliktpotenzial auch irgendwo ist.
Ja.
Finde ich immer.
Und es wirft auch wirklich nochmal die Frage auf, wenn ich jetzt sage, naja, aber genau so haben sie es ja gesagt, ne? Gib mir das dann das Recht, das einfach nachzumachen, ne? Also wird es dann zu einer, was rechtfertigt das eigentlich?
Ich persönlich finde immer auf der Bühne, es ist Fiktion erstmal alles, was passiert. Mhm. Ne? Und ich finde, das verschafft einem schon mal so einen gewissen Schutz, weil man in dem Moment ja auch eine Figur eigentlich ist, sobald man der Bühne betritt, theoretisch. Aber das ist natürlich oft schwer, Menschen klarzumachen, die sich dann betroffen fühlen. Das ist ja keine Autobiografie, also auch, die man daraus gegeben hat.
Ne? Ja, genau. Also das bleibt für mich so ein Punkt, wo ich nicht so ein ganz reines Gewissen habe, aber... Ja, ich eben denke, aber es war mir ein Bedürfnis, darüber zu erzählen.
Ja, ja. Du spielst ja immer sehr viele Stücke gleichzeitig, ne? Mhm. Ist das für dich schwierig, die ganzen Texte auch zu behalten?
Nee, gar nicht. Also ich meine, das macht ja eigentlich jeder Schauspieler, der irgendwie fest angestellt ist, dass er Stücke gleichzeitig spielt. Und weil man ja selten parallel probt, wenn das so ist, das kann manchmal schwierig sein, aber weil es eigentlich selten der Fall ist, ist es in so verschiedenen Schubladen, dass da in der Regel überhaupt nichts passiert.
Wow, das finde ich aber schon bewundernswert. Das sind ja ganz lange Stücke zum Teil auch, ne? Und dass man das alles so behält.
Spannend ist immer zu gucken, was das eigene, weil man verlässt sich immer so auf das eigene Gehirn, was ja auch wirklich, ich klopfe auf Holz, sehr gut funktioniert. Aber wenn man irgendwas lange nicht gespielt hat und so, dann ist es manchmal echt überraschend, was dann noch hängen bleibt oder eben auch nicht mehr da ist. Ja, und dann denkt man, hä, wie kommt das denn jetzt? Ja. Der Klassiker, dass man sowas halt ständig träumt, ne? Also ich auch gerade letzte Nacht wieder.
Man träumt von den Stücken dann.
Ja, ich muss da nicht mehr reingucken, den Text, das kann ich. Und kurz vorher denke ich, ja, was, das kam da auch drin vor? Dann kann ich mich überhaupt nicht erinnern. So, also klassische Träume.
Ja, wir hoffen, dass du vor deinem Stück keine Albträume hast. Ich bin sehr gespannt, ich komme auch am Samstag und zwar... Am 15. April. Das ist schon diesen Samstag.
Genau.
Tatsächlich. Also das ist diesen Samstag am 15. spielt Chrissy Tausanes O Neurosen aus Athen, eine halbgriechische Tragödie. Ich hoffe, es gibt noch Karten. Gibt es noch Karten?
Ja, es gibt noch Karten.
Mensch, super. Also, dann könnt ihr euch diesen Termin nochmal merken. Und dann kommen wir aber auch so ein bisschen schon mal zu den anderen Stücken. Wir haben ja noch die Karin Schulze da. Du bist Dramaturgin bei der Tonne. Magdalena, du wolltest, glaube ich, eine Frage dazu stellen, ne?
Ja, ich habe mich gefragt, was macht eigentlich ein Dramaturg oder eine Dramaturgin?
Ja, das ist mal eine ganz spannende Frage, weil die Tätigkeit eigentlich die ist, die man nie zu Gesicht kriegt, außer es ist irgendjemand krank geworden, dann hat man den blöden Job, irgendwie vors Publikum zu treten und zu sagen, tut uns leid, es findet heute nicht statt oder jemand ist nicht so bei Stimme oder so. Das ist der einzige Moment, wo man eigentlich als Dramaturgin sozusagen präsent wird fürs Publikum. Ansonsten geht's los beim Spielplan erstellen, Stückfassungen erstellen, auch Texte schreiben, also auch Öffentlichkeitsarbeit, also die Texte, wie sie dann angekündigt werden, Hintergrundmaterial recherchieren für die Stücke, also so, wenn irgendwas Besonderes gebraucht wird oder über eine Epoche oder irgendwie so ein bisschen, dass man noch ein bisschen Futter dazu kriegt sozusagen oder wenn Fragen aufkommen, dann bin ich gleichzeitig sozusagen die erste Zuschauerin, die mit ein bisschen Abstand auf die Proben geht, also sozusagen Regisseur, meistens diskutiert man am Anfang irgendwie gemeinsam ein Konzept, wo es hingehen soll und so. Und dann arbeitet der Regisseur dann ja mit den Schauspielern und man macht ganz viele Details aus und man sagt dann ja, man verabredet ja Dinge miteinander und man weiß sozusagen, warum der Schauspieler das jetzt gerade so macht. Und man weiß aber trotzdem nicht so genau, ob sich das nach außen erzählt. Also da ist man dann viel zu sehr in diesen Prozess involviert, um das irgendwie genau sagen zu können. Und da bin ich sozusagen als erste Zuschauerin, die dann sagt, verstehe ich nicht, was ihr da macht oder finde ich, geht in die richtige Richtung oder nee, muss man mehr in die Richtung gehen oder so. Also so ein bisschen so ein Feedback dann mit ein bisschen Abstand zu der Produktion insofern. Und dann Programmhefte natürlich noch und so alles rundum.
Und vor allem Strichfassungen. Nicht, dass man gerade erwähnt, Strichfassungen.
Strichfassungen,
also was bedeutet das? Anna Karenina, wie viele Seiten hattest du?
60?
60
waren es ja noch.
Auf 60 Seiten runtergekürzt.
Was? Anna Karenina.
Es ist leider erstmal jetzt schon abgespielt, vielleicht wird es nochmal wieder aufgenommen, aber Karen Schulze hat es vollbracht.
Das ist ja das eigentliche Meisterwerk an Anna Karenina. Wenn man das auf 60 Seiten. Ja.
Wie lange,
das sind ja mehr als
wie lange ist das denn ursprünglich? Ja, das wollte ich
fragen. Also 1300 irgendwie sowas.
Ja. Irre, ich falle um. Wie geht das? Wie macht man das, um was zu kürzen?
Naja, man muss sich halt überlegen, welche Szenen sind interessant, welche geben vielleicht auch szenisch was her, also wo kann man was draus machen. Ich fand zum Beispiel besonders interessant immer so diese Klatsch- und Tratsch-Geschichten, wo die Gesellschaft quasi auch über die redet und man muss sich sozusagen auch auf Figuren überlegen, welche Figuren wollen wir jetzt in den Vordergrund rücken, weil es ganz klar, dass man nicht alle Figuren irgendwie bedienen kann oder sie können einfach nicht alle vorkommen. Und dann muss man halt überlegen, was sind so die Haupterzählstränge, die uns wichtig sind und dann gucken, wo sind die Szenen, die dann auch mit zwei Schauspielern spielbar sind. So und praktisch, ja, wir hatten praktisch schon eine Erzähltheaterform. Es gab aber eben nur einen Chrissy Taus-Hannes und noch den David Liske. Die beiden mussten das dann gemeinsam stemmen und verschiedenste Figuren eigentlich spielen auch dabei.
Wow, das waren nur zwei Schauspieler, die das gemacht haben. Auch das noch, 60 Seiten Anna Karenina und zwei Schauspieler.
Also es wurden dann noch ein bisschen weniger, also die in der Probenarbeit sind die dann noch ein bisschen eingedampft worden, dass es sogar noch weniger waren, weil man halt gedacht hat, man muss es noch ein bisschen mehr konzentrieren oder vielleicht manche Sachen dann sich einfach doch noch verabschieden. Aber ich dachte, manches ist auch einfach wichtig, vielleicht, dass man so für die Schauspieler auch, dass man so im Hinterkopf hat, dass man irgendwie noch ein bisschen weiß, wie es dazu kommt oder so. Und wenn man sozusagen das dann weiß, spielt man die Szenen, die sozusagen dann noch übrig bleiben, natürlich auch wieder anders, als wenn man jetzt nur den Text hätte.
Und nach welchen Kriterien wählst du eigentlich die Stücke aus, dass du sagst, Mensch, jetzt machen wir mal Anna Karenina oder jetzt Tattoo Stories oder nach welchen Kriterien?
Naja, das sind oft gemeinsame. Also unser Intendant ist da natürlich auch noch mit da beteiligt im Prozess und die Dramaturgie-Kollegin, die Sandra Omlo, also die macht jetzt zum Beispiel auch das Jugendforum, deswegen ist die mit dem Tattoo Stories war jetzt auch ihr Ding. Wir haben meistens sogar so, dass wir nicht so sagen, wir wollen, kann man ja einen Spielplan bauen, dass man sagt, wir wollen das Thema jetzt auf den Spielplan setzen und das ist uns wichtig. Und wir haben dann aber oft das Problem, dass die Stücke dann natürlich ähnlich sind oder sich so immer um ein Thema drehen. Und wir wollen eigentlich mehr so eine Vielfalt, dass wir auch wirklich vielen Menschen die Chance geben, in der Spielzeit ins Theater zu gehen und die sich dann wirklich Dinge rauspicken können, die ihnen Spaß machen, die sie interessieren. Und deswegen gucken wir eigentlich eher, welche Themen uns interessieren oder welche Stücke gerade wichtig sind. Und dann sagen wir ja, okay, wir würden gerne noch eine Komödie. Also wir hatten jetzt zum Beispiel am Anfang der Spielzeit dieses Adieu, Herr Minister, eine Komödie. Und dann hatten wir eben Anna Karenina als Klassiker sozusagen als Gegensatz und Romanbearbeitung. Und dann hatten wir ein Stück zum Beispiel über die Planet 22, weil wir die jetzt verlassen werden, noch so ein Abschiedsstück gemacht. Und also so ganz möglichst unterschiedlich. Und ganz am Anfang war sogar noch über die 7 Sekunden. Das war ein Tanztheater mit Thema Krieg und so Konflikte halt. Also das fand ich auch sehr, sehr stark. Da hat Chrissy Taus-Hannes zum Beispiel auch mitgespielt, als einzige Schauspielerin mit drei Tänzern zusammen. Das fand ich auch ein ganz spannendes Projekt. Also deswegen sind so ganz unterschiedliche Aspekte. Manchmal kommen auch dann eben, also mit dem Choreograf, das war zum Beispiel ein Choreograf, mit dem wir schon öfter zusammengearbeitet hatten. Und dann haben wir uns überlegt, wir würden gerne mal wirklich so ein abendfüllende, so ein Stück zusammen machen und wo praktisch auch wirklich so Tanztheater und Schauspiel gleichberechtigt nebeneinander stehen, so eine Form entwickeln. Und dann haben wir einfach gemeinsam überlegt und so entwickeln sich dann oft Sachen oder Regisseure schlagen was vor und sagen, Mensch, da hätte ich total Lust, das mal zu machen oder das wäre so meins. Und genau, und so entsteht das dann.
Und ich sehe auch, apropos Erzähltheater, Chrissy, du spielst ja auch nochmal Effi Briest Freitag in 10 Tagen, sage ich mal. Also Freitag nächster Woche ist ja auch ein Erzählteater und
Ich habe das ja auch schon gesehen und da stehst du ja auch als einzige Schauspielerin auf der Bühne und erzählst alles und spielst aber auch die einzelnen Rollen. Ne? Also genau, du erzählst und spielst und springst immer so hin und her.
Das ist das Prinzip von Erzähltheater, ja, dass eine oder zwei Personen möglichst viele Rollen abdecken und eine komplexe Geschichte erzählen. Ja.
Ich war sehr erstaunt, dass es funktioniert oder dass man das kann. Also dass man wirklich so schnipp innerhalb von einer Sekunde von einer Person in die nächste gehen kann. Ist das einfach Teil von der Schauspielausbildung? Oder?
Nee, ist es überhaupt nicht. Also zum einen, glaube ich, gibt es so diese Form vom Erzähltheater jetzt. Also im Kinder- und Jugendtheater gibt es das schon länger, aber im Abendspielplan habe ich das jetzt noch nicht so häufig gesehen. Mhm. Und es gibt die Regisseurin Karin Eppler, die oft auch an der Tonne was macht. Und die hat diese Fassung geschrieben von Effi Briest und hat das auch mit mir gearbeitet. Und ich glaube, deren Steckenpferd ist tatsächlich ein bisschen auch das Erzähltheater. Also die kann das besonders gut inszenieren, hat einen guten Blick dafür und hat es mir tatsächlich auch ein bisschen beigebracht. Also ja, es hat fast manchmal innerlich ein bisschen was von Figurenspiel. Also wenn man tatsächlich in so einem Clip-Clap in verschiedene Figuren geht und es sind minimale Veränderungen im Körper, die dann was mit der Stimme machen, die aber nach außen ganz deutlich sichtbar sein müssen. Und das habe ich tatsächlich von ihr gelernt und das ist wirklich sehr handwerklich am Anfang. Also ich saß da irgendwie auf einer Schaukel und immer wenn ich zu der einen Freundin spreche, muss ich den Kopf nach rechts drehen und mit der anderen den Kopf nach links und gleichzeitig immer noch die Beinhaltung von der anderen Freundin einnehmen und das muss halt alles immer möglichst schnell gehen. Also es ist wirklich was Handwerkliches, was man üben kann. Und das habe ich eigentlich von Karin Eppler gelernt. Ja. Und auch lieben gelernt. Also ich finde das mittlerweile ganz toll, weil es klingt erstmal so, als wäre das dann so ein oberflächliches Spiel oder so, aber das ist es überhaupt nicht. Also man steigt trotzdem ziemlich tief in diese Figuren ein.
Das habe ich auch so empfunden, tatsächlich als Zuschauer. Also mir ist es kaum aufgefallen, dass du alleine auf der Bühne warst. Nee, also ich habe es schon gemerkt, aber man bekommt diese ganzen Gefühle auch mit dieser Person und das fand ich so erstaunlich. Ja. Also man hat das Gefühl von mehreren Figuren. Das ist fast wie Zauberei, war das für mich.
Ja. Und das Schöne ist, dass man sich, also wir waren, Effi Briest war damals so ein Frauenteam und wir saßen immer alle da und dann gab es immer so Präferenzlager für Innstetten und für Krampas und wir haben uns tatsächlich bemüht, auch den Innstetten natürlich nicht als bürokratischen Einfallspinsel hinzustellen, sondern als jemanden, in dessen System das, was er tut, nachvollziehbar ist. Mhm. Und das finde ich bei Erzähltheater immer so wichtig, dass man nicht von außen schon sieht, wen mag der Darsteller und wen nicht.
Ja, ja. Also dieses Stück wird am Freitag in 10 Tagen gespielt, im 21. Und wir haben noch am Samstag, dem 22. April, ich mache das jetzt einfach mal chronologisch hier, Das Schätzchen der Piraten von Heiner Kontschak. Ist ja auch ein großartiger Autor, ist ja ein so unglaublich kreativer Kopf, Heiner Kontschak. Mhm. Ich finde es gerade ganz schade, dass wir ihn nicht im Studio haben. Der schreibt ja einfach irrsinnig viel. Mhm. Ich finde immer, so ein Drittel, was an der Tonne läuft, ist irgendwie von Heiner Kontschak, oder? Täusche ich mich da?
Oh. Ja, wir arbeiten sehr gerne mit Heiner zusammen und ich glaube, er mit uns auch. Und finde das auch ganz toll, so unser Sommertheater, das ist ja jetzt gerade dran über Vincent van Gogh, das macht er auch und das wird auch wieder ganz musikalisch und ich finde es immer ganz toll, wie er sich solchen Persönlichkeiten auch annähert, also so biografische Sachen. Da hat er verschiedene Musikerpersönlichkeiten schon die Biografien gemacht oder über Kaspar Hauser und so und das finde ich immer sehr, sehr stark, wie er die Sachen angeht und trotzdem immer also so eine Tiefe zu haben und was Kritisches und trotzdem aber einen Witz dabei auch noch zu haben. Also das finde ich immer ganz schön und dann natürlich das Musikalische, dass das dann auch nochmal untermalt und nochmal mitnimmt. Das Ganze finde ich immer toll bei ihm.
Ja, da habt ihr schon einen tollen Kopf bei der Tonne, muss man schon sagen, mit Heiner Kontschak. Also ich bin immer völlig fasziniert, wenn ich ins Programm schaue, steht immer überall, also ne, alle paar Tage irgendwas von Heiner, wo ich immer denke, wie fällt einem so viel ein? Ja.
Und das Schätzchen der Piratin ist sogar uraufgeführt worden in der Tonne, das ist irgendwie, ich glaube, Anfang der 90er Jahre gewesen und wir haben es dann sozusagen, bei uns ist dann nochmal neu inszeniert worden, eben die Chrissy Taus-Hahnes ist dann ja, hat das ja übernommen, also es ist schon nochmal neu inszeniert worden mit euch. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, ich hatte 3 Vorgängerinnen oder sowas und ich bin die 4. Und das heißt, Heiner hat das schon vor ziemlich langer Zeit geschrieben und wir haben es nochmal neu aufgenommen und spielen es jetzt auch schon relativ lange. Und es macht immer sehr viel Spaß, weil es ein bisschen interaktiv ist. Das heißt, wir...
Mit den Kindern im Publikum.
Ja, aber auch mit manchen Erwachsenen. So. Und es hat auch ein bisschen was mit Improvisation zu tun, deswegen ist es eigentlich nie gleich und macht total viel Spaß.
ach, vielleicht komme ich da auch noch mal.
Also, das ist super, auch toll für Erwachsene. Ja? Das finde ich ganz, ganz toll. Und es ist so mit ganz wenigen Mitteln und es entsteht so ein Kosmos eigentlich. Das finde ich ganz großartig, wenn man sich hinterher überlegt. Es gibt irgendwie einen Tisch auf der Bühne, der ist dann mal Boot und mal Insel und mal einfach ein Tisch. Also so, das finde ich ganz toll, weil es so eine Form aufgreift, eben wie Kinder spielen und das ohne, also ganz selbstverständlich nehmen und gar nicht weiter hinterfragen. Das ist so, der Schrubber ist dann halt das Ruder von dem Boot und das ist alles ganz normal so. Ne? Und das finde ich toll, wie sich so die Bilder entwickeln und wenn man sich dann überlegt und man hat, also wir haben dann auch Bilder von Kindern bekommen, die das gemalt haben und zum Beispiel haben die einen Papagei gemalt und der Papagei wird aber immer nur angespielt, also man hört den nur sprachlich in typisch Papageiensprache halt und der wird halt thematisiert, aber der kommt nie als solcher vor, nicht mal irgendwie eine Puppe oder irgendwas, eine Feder gibt es gerade mal von ihm so, ne? Und das finde ich so toll, wie die Bilder im Kopf entstehen, also das finde ich so die Stärke von Theater und das nutzt dieses Stück, spielt das ganz groß aus und wir haben schon von, interessanterweise, die Kinder finden es immer toll und gehen da mit und wir haben schon von Lehrern irgendwie, ja, wenn ich gewusst hätte, dass es da gar kein Bühnenbild gibt, wo ich denke, ja, aber das ist doch das Tolle, das ist doch die Kraft, die da drin liegt, ja. Eigentlich, dass diese Bilder wirklich entstehen und dass man auf die Fantasie bauen kann. Ja, das ist eine absolute Stärke von diesem Stück und deswegen mag ich das auch besonders gerne.
Ja, das klingt spannend. Also, das Schätzchen der Piratin am Samstag, dem 22. April, also Samstag in knapp 2 Wochen. Und am Donnerstag, dem 27. April, Tattoo Stories in Reutlingen, auch eine Premiere. Oder?
Premiere,
ja.
Ne?
Ja. Und Jana, da kannst du jetzt was dazu sagen. Worum geht's da und was ist deine Funktion da, außer pädagogischer Überwachung?
Tattoo Stories, wir sind inzwischen eine Gruppe von 6 Leuten und haben uns seit Oktober wöchentlich getroffen und eben das Thema Tattoos aufgegriffen und irgendwie alles Mögliche darüber erfahren und von den Ursprüngen der Tätowierungen, also wo kommen Tattoos eigentlich her und haben dann irgendwie überlegt, was machen wir. Die Kinder, die Jugendlichen sind dann darauf gekommen, Interviews zu führen oder wollten eben auf die Straße gehen und Interviews führen über bestimmte Leute befragen und haben dann tätowierte Menschen getroffen, sind dann mit Kameras los und so Aufnahmegeräten und haben die dann gefragt und ja, so, genau.
Ach so, und ihr habt das Stück wirklich selber geschrieben und aus den Geschichten, also die Leute euch
genau,
erzählt
also,
haben, sind diese
Stücke entstanden. Genau, das sind erstmal die Base, genau, also ach, diese Interviews sind entstanden und aufgrund dessen haben sich die Jugendlichen dann Geschichten ausgedacht, so eher Liebesgeschichten, es sollte alles so ein bisschen in die Liebesgeschichte gehen und die dann, ja, geschrieben. Und dann haben wir das thematisiert und das wird jetzt, ab heute sind die Intensivprobenphasen und das werden wir dann, ja, proben.
Und es war im Rahmen von der Tonne jetzt mit den Kindern zusammen oder nochmal ein extra Projekt, dass ihr das mit denen sozusagen zusammen gemacht habt?
Das ist das Jugendforum-Projekt, das gibt es schon seit
fast 10 Jahren jetzt, glaube ich, auch ja. Bald.
Genau. Und das ist in dem Rahmen, also es können jedes Jahr sich Jugendliche bewerben.
Ach, echt?
Genau.
Oh, okay.
Und wir waren ursprünglich 8 oder 9 Leute, jetzt sind wir 6, weil so ein paar irgendwie Schwierigkeiten hat mit ihrem Praxissemester, das überschneidet sich so ein bisschen. Und jetzt sind wir eine Mischung von zwischen 11 und 17 Jahren, ist da alles mit dabei.
Jungs und wow. Mädels. Mhm. Und das kriegen die hin, neben der Schule auch noch? Dann
ja, jetzt sind ja Ferien. Ne? Also jetzt, ich meine, sonst haben wir uns einmal in der Woche getroffen und jetzt sind die Osterferien und da ist jetzt die Intensivprobenphase. Genau.
Wow. Und das heißt eigentlich, die Schüler, die da mitspielen, das sind noch theoretisch alles Anfänger.
Ja.
Und wie klappt mit denen so die Zusammenarbeit, wenn die das noch
ja,
gar nicht so
super.
Kennen?
Also sie sind total motiviert. Ich finde es auch so toll, weil das eben nicht so schulisch irgendwie gezwungenermaßen ist, dass man da irgendwie was schreiben muss und dass diesen freiwilligen Charakter, den spürt man da ganz deutlich, weil alle irgendwie wirkliche Lust entwickeln, auf die Straßen zu gehen, eben die Interviews zu führen und auch dann selber die Texte zu schreiben und Requisiten auszusuchen. Also man lernt einfach das komplette Repertoire des Theaters so ein bisschen kennen, hat die Möglichkeit selber Sachen zu schreiben und irgendwie, ja, eigentlich auch so ein bisschen alles mal auszuprobieren. Und das ist ganz toll, weil das so ein Spektrum der Möglichkeiten erweitert. Ja.
Und hast du selber
Spaß
denn,
macht.
Oh ja. Ja. Unterschied zur Schule manchmal, ja. Und hast du selber denn auch Pädagogik irgendwie gelernt oder studiert?
Also ich studiere Theaterpädagogik.
Ach, das passt
Theatertherapie. Also kommt immer so ein bisschen aus durcheinander, ja.
Theatertherapie?
Genau, ja.
Was ist das genau?
Ja, also eigentlich eine Kombination zwischen Theater und therapeutischem Arbeiten dann damit. Also das setzt sich zusammen aus, wir haben Vorlesungen, das ist dann viel theoretisch, also viel so therapeutische Ansätze, irgendwie ja, Therapiekonzepte, Psychologie und dann aber auch eben Schauspiel und gruppendynamische Prozesse und systemische Arbeiten.
Und wenn man selber irgendwas hat, sage ich mal, also irgendeine psychische Erkrankung, kann man dann sozusagen durch Theatertherapie das Therapieprogramm dann ergänzen, indem dann ein Patient da auch sozusagen ja, Theater spielt? Oder wie funktioniert das?
Ja, also es geht eben um das Körperliche, also dass man den Medium Körper dafür nutzt, zum Beispiel bestimmte Traumata zu lösen oder eben einfach sagt, man kann in diesem, wenn man als Therapeut jetzt diesen dynamischen Gruppenraum, diesen Schutz des, der Gruppe gewährleistet, kann man eben durch bestimmte Mythen, Märchen etc., also irgendwie Dinge, die man dann verwendet, therapeutisch wirksame, heilsame Prozesse in Gang setzen. Ja.
Wow, echt jetzt?
Mhm.
Das mache ich doch glatt mal.
Ja.
Wow. Und wo kann man das studieren und wo kann man das selber machen?
Also, wenn also wir sagen, sind Pioniere. Also es gibt diesen Studiengang, das Bachelor-Master-System gibt es jetzt seit 2015 Oktober in Nürtingen an der Kunsthochschule.
Ach nein.
Ja.
Es ist noch so neu.
Ja.
Ach, daher habe ich
also
diese Therapie
gibt's schon, die Theatertherapie gibt es schon länger, aber früher eben als Weiterbildung und Fortbildung.
Ja.
Also, und jetzt irgendwie als alleinstehender Studiengang erst seit Oktober 2015, ja.
Okay, wow, das habe ich auch nicht gewusst. Kanntest du das, nee. Magdalena?
Theatertherapie? Nee, habe ich auch nicht gewusst. Also ich habe es schon gehört, aber ich könnte mir nie so was drunter vorstellen, muss ich sagen. Ist jetzt echt interessant.
Ja, und das Stück Tattoo Stories, wie gesagt, also das hat jetzt dann Premiere am
27.
Am 27.
Genau.
April ist ein Donnerstag,
ja.
Tattoo Stories. Selbst geschrieben von euch und aufgeführt auch von euch.
Und, ja.
Und wie kamt ihr eigentlich auf Tattoos, auf das Thema?
Ich glaube, das war die Karin hauptsächlich, ne? Du hast das irgendwie...
Ja, ich glaube, Sandra wollte irgendwie nach dem letzten Stück mit dem Jugendforum hat sie überlegt, dass sie gerne wieder sowas machen wollte, wo man halt, wo Geschichten erzählt werden von den Jugendlichen eben, wo die selber so und dann war so die Idee über was und dann haben wir irgendwie, kam das in so einem Gespräch und ich dachte irgendwie so, also Tattoos interessiert doch bestimmt Jugendliche, so. Da gibt es ja auch viele Geschichten drumherum und weil man sozusagen, ich finde, das ist ja auch so eine Phase, wo man sich selber findet und sucht und wo man vielleicht auch mit so einem Tattoo das irgendwie manifestieren will oder so, sich so eine Richtung geben will oder so. Das ist, hat ja so eine besondere Bedeutung oft dann, warum man sich ein Tattoo machen lässt. Also hoffentlich hat es
das. Ja. War auch ganz spannend. Wir haben dann, ja, aber eben vielleicht auch nicht, ne? Also es gab schon echt einige, wo man dann gemerkt hat, ja, mache ich einfach irgendwie,
nee,
bereust dann auch irgendwann. Dann ging es auch viel darum, dass die Jugendlichen sich gefragt haben, warum machen Menschen Tattoos zum einen, aber dann auch, wieso lassen sich Leute auch Tattoos dann wieder weglasern und machen, gibt es tatsächlich auch oft, dass dann Leute irgendwie echt total unzufrieden sind, ne, mit dem, was sie dann auf der Haut haben und tragen. Aber wir haben auch, es war auch total spannend, noch so einen Maori-Künstler besucht und den dann auch interviewt. Der eben, das ist aus Neuseeland, so eine Kunst, so eine ganz spezielle Tätowierkunst, da klopft man die Tattoos, also man macht die, sticht die nicht mit der Maschine. Es klingt erstmal schmerzhaft und hat auch was total Raues, finde ich, und Brachiales, aber das kommt da irgendwie alles zum Ausdruck. Also die leben dort irgendwie so nach den Naturgesetzen und haben dann auch eben die Formen, die sie in der Natur haben, finden sich dann auch überall in den Tätowierungen wieder und jedes Tattoo hat dann auch eine ganz spezielle Bedeutung. Also die machen das auch eben nicht einfach so, sondern die wissen dann ganz genau, also auch irgendwie dieser, Volle heißt der, nette Herr, liebe Grüße an der Stelle an den Volle. Der hat auch dann, war lange mit den Maoris unterwegs, ich glaube 6 Jahre lang und durfte denen ihre Kunst ganz einbringend lernen und war dann auch dafür beauftragt, quasi das hier in so einen westeuropäischen Raum zu verbreiten. Und hat eben auch dann so sein Gesicht tätowiert. was auch so ein bisschen für seine Lebenslinie steht und ja, für seinen Vater, Mutter, irgendwie so die ganze Lebensgeschichte. Und das machen die eben, die tätowieren sich dann auf der Haut und ernähren sich furchtbar ungesund. Ja.
Ach ja.
Also sehr fett.
Das denkt man jetzt gar nicht.
Fettes Essen.
Ah, okay.
Ja, die werden auch in der Regel nicht alt, alle.
Oh.
Die sterben irgendwie recht jung, weil sie so fett essen. Fleisch.
Vielleicht sterben die auch
also
wegen
fettiges
der
Fleisch.
Das kann auch Tattoos sein.
Ist so. Ja.
Und die Geschichte, die kommt auch in dem Stück vor, Tattoo Stories, also ja. Die Geschichte von.
Ja, es
von
ist so ein kaleidoskopartiges Stück. Ne? Also mhm. Wir haben eben zum einen die Stücke von den ganzen Jugendlichen, die sie selber geschrieben haben, aber zum anderen auch ein paar Schlagzeilen. Man hört ja immer wieder News über irgendwelche Stars und Sternchen, die irgendwelche verrückten Sachen machen. Da fällt einem irgendwie Johnny Depp ein, der dann sein Winona dann irgendwie in Vino umgewandelt hat.
Was echt jetzt?
Ja, sein Liebestattoo, hat er damals den Namen seiner Freundin tätowiert gehabt.
Einfach mal so Buchstaben rausstreichen.
Genau. Oder irgendwie, ja, ja. Aber zum anderen eben auch so ein bisschen im Infomaterial und wirklich so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, den wir da auch noch mit reinbringen. Und über, ja, der Ötzi, wo man ja eben weiß, dass zum Beispiel irgendwie
der war auch
vor
tätowiert?
Langer, langer Zeit,
Ötzi
ja.
War tätowiert?
Ja, das war so der erste Mensch eigentlich, bei dem man gesehen hat, dann, dass er die Tattoos, dass Menschen sich damals schon tätowiert haben und dass das irgendwie schon eine uralte
vielleicht
menschliche.
Ist das versehen gewesen, vielleicht war der nur vernarbt.
Nein, nein, das war wirklich, das hat man richtig gesehen, ja.
Ach was.
Eine alte menschliches Bedürfnis, seinen Körper zu schmücken. Und das ist eine sehr spannende Sache, ja.
Mir ist das Bedürfnis eher fremd, mir reichen schon meine Krampfadern, insofern habe ich tätowierte Beine.
Aber das gibt es ja zum Beispiel auch, also man kann auch seine Orangenhaut quasi tätowieren.
Echt jetzt?
Ja.
Was als Orange?
In Szene nee, nee. Also,
in Szene setzen? Nee,
mit dem Weiß, also irgendwie so, dass man eben diese ganzen Streiflinien und sowas nicht mehr sieht.
Ach du,
ja. Also, es gibt
Traum.
Auch
ich glaube, ich
komme noch mal
auf die Oberschunkel hierher. Mensch, super. Ich habe mich bisher gar nicht damit befasst, höchste Zeit.
Ja.
Dieses Stück spielt ihr auch, es spielt ja ein paar Mal, ich sehe, fünfmal spielt ihr das. Nee, viermal.
Genau.
Doch, fünfmal.
Fünfmal.
Also
zwei Wochen.
Zwei Wochen, ja.
Sogar in Folge. Ja. Ah, super. Mhm. Schön. Gut. Das war Diana Riedel über die theaterpädagogische Betreuung von Tattoo Stories und ihrem Team. Und dann haben wir noch eine Premiere in der Reutlinger Tonne und zwar am 4. Mai ein Stück namens Irre ist menschlich. Ist ja ein toller Titel. Worum geht's da?
Genau, also es ist eine Produktion mit unserer inklusiven Theatergruppe, die gibt es ja auch schon relativ lange und wir fragen die auch immer, die Mitwirkenden, worauf sie Lust hätten und die wollten auch mal was Lustiges machen und was mit ihrem Leben zu tun hat und was mit Musik. So, das waren so die Komponenten und dann musste man daraus irgendwie so ein Stück stricken und dann haben wir irgendwie so Ideen gewälzt und entwickelt und daraus ist eine Geschichte gekommen über eine, genau, es hat im Untertitel heißt es, eine musikalische Love Story aus dem prallen Leben, spielt in einer Wohngruppe, da ist Chrissy Tausane spielt da die
Betreuerin.
Eine Betreuerin, genau, und in dieser Wohngruppe gibt es einen jungen Mann, Moritz heißt der, der macht, der chattet dauernd und lernt eine Frau kennen und verliebt sich eigentlich auch in die und eigentlich könnte alles ganz toll sein, aber also er sitzt im Rollstuhl und hat ihr das aber nie gesagt und irgendwie ist so der Moment vorbei, wo man es noch hätte sagen können und eigentlich so, ja, alles ein bisschen schwierig, wie es weitergehen kann mit den beiden, weil das natürlich so eine, so was über dieser ganzen Love Story eigentlich steht. Und dann gibt es diese lustigen Mitbewohner, die da auch immer bunt mitmischen in dem Ganzen und die schalten sich dann irgendwann ein und denken, naja, so ein Chat, das weiß man ja nicht, wer da wirklich an der Tastatur gesessen hat und geschrieben hat und auf einmal ist sie dann ganz begeistert davon, dass er eine Band hat und er weiß aber gar nicht davon, dass er eine Band hat. Also die Mitbewohner haben das mal kurz erfunden, weil sie gemerkt haben, die findet Musik gut und das wäre vielleicht ein Punkt, wo man zusammenkommen könnte. Und dann gibt natürlich die Möglichkeit nur, also das Einzige, was man jetzt machen kann, man muss diese Frau beeindrucken. Also er will unbedingt sozusagen sie dann noch beeindrucken, sozusagen, dass sie darüber hinweg sehen kann, dass er ihr das verschwiegen hat. Und deswegen wird jetzt eine Band aus dem Boden gestampft eigentlich. Die lernen dann noch so eine abgewrackte Straßenband kennen, die auch schon bessere Tage gesehen hat. Und die ziehen sie dann an Land, dass die sie so ein bisschen coachen. Und da gibt dann natürlich lustige, chaotische Momente in dieser WG und man kriegt sozusagen mit, wie diese Band probt und sie versuchen halt das auf die Beine zu stellen für diesen einen großen Moment des Treffens.
Das klingt ja jetzt eigentlich erstmal sehr komisch und sehr fröhlich und lustig, aber eigentlich ist ja das Grundmotiv oder der Grund für die Handlung, dass sich ein Mensch seiner Behinderung schämt. Ne? Also eigentlich ist das Grundmotiv ja sehr, sehr traurig, nämlich Scham über eine Behinderung, wegen einer Behinderung.
Beziehungsweise er rechtfertigt das tatsächlich mit Erfahrungen, die er gemacht hat. Ne? Also was ich ganz toll finde an dem Stück ist der Moment, er bekommt raus, okay, die anderen haben ihn hintergangen, haben in seinem Namen ihr geschrieben und dann beschließt er, den Kontakt zu ihr einfach abzubrechen und sich gar nicht mehr zu melden. Und daraufhin sagt die Betreuerin zu ihm, meinst du nicht, dass sie das selber entscheiden kann, ob sie mit einem behinderten Mann zusammen sein will oder nicht, musst du ihr das schon vorwegnehmen. Und das ist so eine, ja, finde ich, eine ganz wichtige Diskussion darum. Ne? Also er sagt dann, ja, aber würdest du dich denn in mich verlieben? Und sie sagt, ja, nee, aber nur, weil du nicht mein Typ bist. Und dann sagt er, weißt du, wie oft ich das schon gehört habe, weil du nicht mein Typ bist. Mhm. Das heißt, er wird aus seiner gefühlten Opferstatus zum Täter, indem er halt sagte, und ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben und ich kenne sie nicht und ich schreibe jetzt auch nicht mehr.
Ja. Oder beziehungsweise er hat dann offenbar so viel schlechte Erfahrungen gemacht, dass er die schlechte Erfahrung schon vorwegnimmt, bevor sie überhaupt passiert, um nichts zu riskieren.
Ja.
Ist der denn tatsächlich im Rollstuhl, der Schauspieler?
Ja.
Ach, wirklich?
Im Rollstuhl. Ja, ja.
Ist es ein Stück weit dann auch seine Erfahrung? Also wie hat er das selber reflektiert, so dieses
das
Stück
weiß
dann,
das ich er ehrlich
spielt?
Gesagt gar nicht. Das?
Also zum Teil sind die Sachen schon aus realen Erfahrungen hervorgegangen. Also der Thomas B. Hoffmann, der das Stück zusammengeschrieben hat, der hat auch Wohngruppen konkret besucht. Also unsere Mitwirkenden praktisch in ihren Wohngruppen besucht und hat da auch so Alltagssituationen miterlebt und sich da inspirieren lassen natürlich, ja.
Und spielen da noch mehr Menschen mit, die irgendeine Art von Behinderung haben?
Fast alle.
Genau.
Also, echt jetzt?
Ja, ja, also das ist so unsere Gruppe. Wir haben ja eine Gruppe, das ist ja so ein Projekt bei uns mit, wir haben ja praktisch 8 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Also die sind praktisch an 2 Tagen in der Woche statt in den Werkstätten oder wo sie sonst arbeiten, sind die bei uns am Theater und werden da gecoacht, speziell in ihren Stärken unterstützt halt, also weiß nicht, gibt es Stimmenbildung, also eben da gibt es super Musikbegabte, also zum Beispiel eben gerade der den Moritz spielt, der kann zum Beispiel ganz großartig singen und der hat da eine ganz tolle Ausstrahlung, auch wenn er singt, also das ist der Wahnsinn und deswegen ist natürlich auch so die Idee, dass man sagt mit dieser Band, das ist nicht umsonst, das ist natürlich toll, das zu nutzen, so ein Potenzial einfach zu nutzen. Und deswegen, also die haben ganz unterschiedliche Begabungen eigentlich und wir gucken halt, wo Stärken liegen und unterstützen die mit körperlichen Training, also so Schauspieltraining, an Figuren zu arbeiten und so. Das ist natürlich jetzt auch eine Herausforderung. Also die haben sich zum Teil auch selber so ein bisschen über Improvisationen und so Spiele hat man sich angenähert und so Charaktere eigentlich ausgesucht. Also diese speziellen Charaktere in den WGs, da hat man halt wirklich geguckt, was haben die drauf oder wo haben die Lust drauf, wen zu spielen. Und dann war das sozusagen die Grundlage für den Thomas B. Hoffmann, daraus dann dieses Stück zu entwickeln mit diesen Charakteren, die eigentlich von den einzelnen Spielern so mit erfunden worden sind.
Ach, die haben da tatsächlich auch selber eigentlich das mitgeschrieben, ein Stück weit durch ihre Erfahrungen.
Genau, also der war öfter da. Es war so eine Recherchephase, in der er praktisch auf den Proben war und mit denen gearbeitet hat und dann aber auch in den Wohngruppen war und in den Werkstätten war und sich das alles mal so den Alltag eigentlich angeguckt hat auch.
Und das heißt aber, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die da eben in der Gruppe dabei sind und mitmachen, sind eigentlich keine ausgebildeten Schauspieler, die machen das.
Genau, also das sind so, ja, also wie gesagt, einige sind ja schon relativ lange bei uns in diesem Projekt tätig. Also die haben schon so Grundlagen, haben auch schon lange mitgespielt, aber haben natürlich jetzt nicht so eine Schauspielausbildung durchlaufen, jetzt wie die Chrissy zum Beispiel. So. Also es ist schon nochmal auch anders. Das ist ja nur 2 Tage in der Woche und man guckt da nochmal anders drauf halt einfach. Das.
Ist es dann schwieriger, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die jetzt da nicht so viel Schauspielerfahrung haben? Oder ist es teilweise auch einfacher vielleicht, wenn man denen mehr sagen kann? Oder?
Also es ist tatsächlich dadurch, dass die Behinderungen ganz, ganz verschieden sind, ne, ist es schwer, das so grundsätzlich zu sagen. Also man arbeitet mit jedem anders, so würde ich es eigentlich ausdrücken. Also auch wenn ich mit der Gruppe zusammen bin, es ist oft schwierig, eine Übung zu finden, die für alle gleich gut funktioniert. So, also ich habe mich jetzt ein bisschen mal mit Rollenarbeit befasst mit ihnen und das funktioniert unterschiedlich gut. Also im Grunde, ich habe immer das Gefühl, man müsste jeden Einzelnen haben. weil es so unterschiedlich ist. Also es gibt manche Leute, die können Dinge ganz toll umsetzen. Und dann gibt es Personen, die eigentlich jetzt erstmal keine erkennbare körperliche Behinderung haben, wo die Rolle eigentlich auch ziemlich nah an dem ist, was sie eigentlich sowieso schon mitbringen, ne? Denkt man. Aber dann ist man konfrontiert damit, dass sie eine ganz andere Eigenwahrnehmung haben, als man es von außen sieht. Ja, also wenn jemand sagt, ja, ich möchte in eine totale Zicke spielen und so, und dann versucht man so ein bisschen in die Richtung zu gehen und dann kommt sofort so ein Riesenberg an Scham und so. Und das haben Menschen mit anderen Behinderungen überhaupt nicht. Also die haben nicht so ein ausgeprägtes Schamgefühl, wie wir das vielleicht auch hätten. Also wenn wir irgendwie so eine Aufgabe kriegen, wo wir denken, ach nee, das ist mir jetzt echt zu extrem. Genau, und deswegen gibt es irgendwie, ja, es ist immer schwer für die ganze Gruppe irgendwas zu finden, was gut funktioniert.
Und welche Arten von Behinderung haben die dann teilweise?
Also Down-Syndrom, dann gibt es Menschen, die im Rollstuhl sitzen und eine Spastik haben. Mhm. Und bei anderen Menschen ist es tatsächlich so, dass ich von außen gar nicht so sagen kann, wo eigentlich die Behinderung ist oder was genau sie für Hilfe im Alltag brauchen, kann ich tatsächlich auch schwer erkennen.
Aber uns geht es auch hauptsächlich darum, eben nicht zu gucken, wo ist die Behinderung, sondern wo ist eigentlich die Stärke und wo ist das Besondere. Und ich finde, zum Teil haben die ganz großartige Begabung oder Besondere. Und das ist so ein bisschen das Ding, das rauszukitzeln und auch zu gucken und dass sie das auch zeigen können, sozusagen, dass man deswegen auch die Figuren so ein bisschen darüber entwickelt, was bringen die Einzelnen mit und wo sind ihre Stärken. Und wir haben da ganz, ganz, ganz tolle Sachen, die sich dann plötzlich so erweisen, wo man denkt, hätte ich jetzt auch nie dem zugetraut. Also da gab es schon so Phänomene, wie dass einer dabei war, also der ist jetzt nicht mehr in der Gruppe, aber der war mal, der konnte gar nicht sprechen eigentlich so im Alltag und der hat dann auf der Bühne hat er gesungen.
Ach, tatsächlich?
Das war der Wahnsinn irgendwie für alle irgendwie und alle haben das gemerkt, was das für ein besonderer Moment war. Also es war so ganz, ganz intensiv und die haben oft auch eine ganz tolle Bühnenpräsenz, wo man, glaube ich, als Schauspielerin irgendwie erstmal dran arbeiten muss, um das hinzukriegen und so eine Authentizität drüber zu bringen und so dabei zu sein einfach so intensiv und da gibt es irgendwie nichts anderes. Die sind dann einfach da und das sind so Stärken, finde ich, die sind auch sehr besonders nochmal oder und das ist so das Ding, dass man guckt, dass man das auf die Bühne bringt dann auch.
Und ein Großteil davon, von dem, was du gerade beschrieben hast, ist für mich tatsächlich auch dieses und diese Scham ist einfach nicht. Also das was wo andere Menschen oder ich tatsächlich auch selber viel länger arbeiten müsste, um dahin zu kommen, dass ich alle meine Stimmen im Kopf, die mir sagen, das ist nicht gut, das sieht nicht gut aus, das wirkt irgendwie so und das wirkt so. Wenn das alles weg ist, ja, genau, dann funktioniert das natürlich viel, viel leichter und viel besser und du kannst viel besser du selber sein. Und das finde ich persönlich immer so faszinierend, dass es eigentlich bei vielen Leuten aus der Gruppe, da wo ich bin, ist es jetzt richtig und gut und nichts anderes ist jetzt im Moment wichtig, weil ich das großartig mache. Und das ist das, was ja so viele Dinge einfacher machen würde.
Und was aber auch ganz toll ist für die Bühne, finde ich, sowas.
Ja, das ist das Erste, genau, was man braucht, um überhaupt auf die Bühne zu gehen eigentlich, weil niemand will jemanden sehen, der sich für sich selber schämt.
Das war ein ganz wunderbares Schlusswort, finde ich. Ja, richtig theatertherapeutisch eigentlich auch, dieser Moment. Ne? Ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz eure Termine noch einmal ankündigen, eure Premieren oder auch eure Soloabende. Also am 15. April, Chrissy, ist dein Abend, also von Chrissy Torsanis, O Neurosen aus Athen. Jetzt am Samstag, dem 15. in der Tonne in Reutlingen im Spitalhof. Am 27.04. haben wir Tattoo Stories, wo du auch viel gemacht hast, Jana Riedel. Und am 4. Mai haben wir, apropos passt ja, ne, inklusives Theater, sonst wird ja auch ein inklusives Radio.
Genau.
Ich versuch's nochmal. Am 4. Mai haben wir Magdalena, bitte.
Was ist denn, wo haben wir denn?
Irre ist menschlich.
Irre ist menschlich.
Im Stottern ist auch menschlich, genau. Also am 4. Mai. Ansonsten könnt ihr die ganzen Termine auch sehen bei der Tonne auf der Homepage. Ganz herzlichen Dank, dass ihr drei heute hier wart. Ganz lieben Dank an Karin Schulze, an Chrissy Torsanis und an dich, Jana Riedel.
Danke
toll
auch.
Und kommt gerne wieder. Also wir freuen uns gern. Immer, wenn ihr hier seid. Kann ich mir noch einen Song wünschen, Magdalena?
Ja.
Das passt so toll.
Ja,
von Sarah Lesch, Testament. Da geht es auch um Pädagogik und eigentlich auch um, ja, das ist ein wunderbares Lied. Und die Sarah Lesch spielt ja jetzt auch im Franz K. Nochmal ein Veranstaltungstipp, den wir vorher schon hatten.
Die hat auch schon mal bei uns gespielt in der Tonne.
Ja, ach, die ist doch wirklich großartig. Also ich kann gar nicht genug von der hören. Genau, jetzt am Donnerstag, dem 13.04. diese Woche, spielt Sarah Lesch im Franz K. um 20 Uhr. Genau, und wir hören einen Song von ihr, das Testament. Lieben Dank, dass ihr da wart. Und das war das Lokalmagazin mit Magdalena und mir bei der Wüstenwelle.
Dankeschön. Wir hören uns. Tschüss.